Big Show 601. Vergangene Woche hat er netterweise, was hat der Schmieder letzte Woche für uns gemacht? Hast du eine Frage beantwortet, Jürgen? Letzte Woche, ich bin mir nicht ganz sicher, oder war das? Nein, ich habe sie nur Heiko geschickt. So ist es. Ha! Die Eishockey-Frage habe ich an Heiko. Ist aber nicht weiter schlimm. Jürgen, du bist in Indian Wells und was macht man in Indian Wells? Und deshalb liebe ich dich auch. Du schmierst dir ein Marmeladenbrot. Das ist großartig.
Und zwar zuckerfreie Marmelade.
Nein, das schmerzt kommt, wieder.
Ich hab mir Erdbeere, Blaubeere, Orange und Aprikose gekauft.
Jetzt und ist natürlich die Kardinalfrage.
Variiere mich da so durch den Tag.
Ich meine, ich musste die Frage nicht stellen, weil sie selbst erklären ist, aber es gibt Menschen, die unter die Marmelade keine Butter streichen, aber Marmeladebrot muss mit Butter sein.
Selbstverständlich. Ja, also okay. Und die Butter wird auch und das muss auch getoastet sein.
Ja.
Ich habe mir so ein Cheesecake Factory Brot gekauft und dann machst du so eine Butter, die eigentlich voll hart ist, auf dieses Brot drauf, dann schmilzt die, dann gute Marmelade drauf und eigentlich kann an dem Tag schon nichts mehr schief gehen.
Weißt du, was ich an der Cheesecake Factory und ich war auf Jena in Long Island, also im Restaurant, was mich da immer wieder extrem abgeholt hat, wie wir im Neudeutschen immer mehr sagen, gibt es irgendwas, na ich frage dich zuerst, ich weiß nicht, wie oft ihr in der Cheesecake Factory seid, die Familie Schmieder, wenn überhaupt, aber gibt es irgendwas, was dich dort abholt, wenn ihr ab und zu dort seid?
Alles. Ja. Ich glaube, das Fantastische an der Cheesecake Factory ist ja irgendwie, dass diese Speisekarte 500 Seiten
genau.
lang ist.
Das ist Wahnsinn,
und du kannst einfach, wenn du nicht weißt, was du tun willst, geh in die Cheesecake Factory. Also so ist es bei uns, wenn wir so debattieren, und der Bub sagt, er will einen Burger und meine Frau sagt, sie hätte aber jetzt Bock auf einen Salat und ich mir denke, mexikanisch wäre nicht schlecht, ab in die Cheesecake Factory, weil es kriegt wirklich jeder was. Und das Erstaunliche ist, dass es nicht schlecht ist. Also klar, wer jetzt ein Gourmet rümpft ein bisschen mit der Nase über Cheesecake Factory, weil es ja kein Steakhouse und keine Ahnung ist, aber für den einfachen Menschen wie mich gibt es da einfach alles und es schmeckt tatsächlich gut, wirklich gut.
Also ich wollte genau das mit der Speisekarte, wollte ich auch erwähnen, weil es absurd ist, wie groß diese Speisekarte ist. Die genauso absurd groß übrigens die Portionen, ist meine Erfahrung. Ja. Also du wirst auf jeden Fall satt dort. Und mein Favorite ist Mashed Potatoes. Also einfach nur, da bin ich ja ganz einfach gestrickt und sage, diese Mashed Potatoes in der Cheesecake Factory, fantastisch.
Ja, und der große Vorteil ist natürlich, die Portionen sind super groß, ja, aber die rechnen natürlich damit, dass du es mit heimnimmst.
Ja.
Und dadurch, dass in unserer Familie keiner den gleichen Geschmack hat, ist der große Vorteil, dass ich, wie gesagt, jetzt heute Abend mexikanisch krieg, aber morgen Mittag den Restburger meines Sohnes esse. Und wenn ich Glück habe, sind abends noch Mashed Potatoes von meiner Frau da. Also du isst quasi zwei Tage dran. Und zwar immer verschiedene Sachen.
Ja, und nicht zwingend ein Cheesecake. So, jetzt ist Jürgen, wie gesagt, seit mittlerweile mehr als einer Woche in Indian Wells. Wir kommen gleich zum Tennis, aber du bist ja auch die letzten Jahre, wir erinnern uns als deine treuen Fans, du bist die letzten Jahre ja auch immer, nicht immer, aber ab und zu bei den Academy Awards gewesen. Ich habe mir angeschaut, erst vergangene Woche in zauberhafter Begleitung übrigens, Tar und habe mir gedacht, okay, Cate Blanchett hat zwar schon zwei Oscars, aber ist eigentlich für mich unmöglich, dass sie den Oscar für die beste Hauptdarstellerin nicht gewinnt. Jetzt ist das eingetreten, sie hat den Oscar nicht gewonnen, Michelle, wie auch immer man sie ausspricht, Yeo oder Michelle Yeoh hat ihn gewonnen. Hast du diesen Oscar-Winning-Film gesehen? Also ich habe von den Filmen, die nominiert waren, gesehen Top Gun Mavericks. Okay, das war natürlich ein Witz, dass das nominiert war, aber okay. Und Tar, sonst habe ich nichts gesehen. Hast du denn den Winning-Film gesehen?
Ja, und der ist wirklich toll. Das ist wirklich so. Und es hat der tollste Film gewonnen. Und es ist schon lang nicht mehr passiert, dass das so... wie du sagst, man begleitet ja so diese Oscar-Kampagnen und die erzählen alle eine Geschichte. Also so Brendan Fraser ist ja auch so ein Beispiel, wo du sagst, natürlich hat der ganz, ganz toll gespielt in The Whale, aber es ist natürlich auch eine Art Kampagne. Mhm. Also wo du sagst, der wurde von Hollywood geschmäht. Es ging nach der hatte heftige Vorwürfe gegen die Hollywood Foreign Press Association erhoben, dass er da sexuell genötigt wurde und belästigt und keine Ahnung. Und er ging ja auch nicht zu den Golden Globes dieses Jahr. Und dann ist es ein Zeichen irgendwie, die Oscars geben ihm die Trophäe. Und so funktioniert es in Hollywood. Also Ich wusste, bevor ich nach L.A. kam, dass es sowas gibt, klar, diese Oscars-Campaigns, aber es wird dir bewusst, wie sehr das wirklich passiert. Also wie Leute untereinander reden, wie die auch schauen, wie positionieren wir einen Film, warum sollte der gewählt werden. Und in dem Fall, es ist einfach ein toller Film, es sind tolle Leistungen, aber schau, wenn du jetzt die Berichterstattung danach dir anschaust, es geht gar nicht so sehr darum, ob das ein toller Film ist, sondern die Berichte sind, die Asiaten.
Ja, genau. Ja,
und irgendwie Oscars so Asian und dann wird die Geschichte erzählt über den wunderbaren Schauspieler, der bei Indiana Jones Jolie war. eine tolle Geschichte. Also man muss sich einfach klar sein, es geht nicht um den Fußballer des Jahres. Ja, es ist nicht so, wer ist Lewandowski der beste Fußballer, keine Ahnung, Punkt, sondern es muss immer eine Geschichte erzählt werden und dann überleg dir, wenn du in der Academy wärst und du guckst Filme wir debattieren, ist ein Film ein guter Film? Und dann debattieren wir zwei Genres, die nichts miteinander zu tun haben und müssen irgendwie bestimmen, ist Cate Blanchett in diesem Film besser als Michelle Yeoh? Die Frage an sich ist ja einfach schon Quatsch. Nee, völliger Bullshit. Ja. Also es ist ja nicht Sport, wo du sagst, okay, die spielen jetzt gegeneinander und hoffentlich gewinnt der Bessere, keine Ahnung, sondern wie beurteilt, also mir ist völlig, völlig absurd, wie man beurteilt, ob Cate Blanchetts schauspielerische Leistung besser war als die von Michelle Yeoh. Das geht nicht.
Genau, das geht nicht möglich.
Unfassbar. So, und dann musst du aber als Academy-Mitglied sagen, okay, jetzt muss ich irgendwo ein Kreuz machen. Und dann kommen wir zurück zu, welche Geschichte wird hier erzählt. Oftmals auch, sollte diese Person einen Oscar kriegen. Also Leo DiCaprio, der irgendwie 10 Jahre lang unbedingt den Oscar wollte, jede Rolle darauf ausgelegt hat und die Academy einfach gesagt hat, nein.
Nein.
Also das war tatsächlich, eine Ablehnung, wo die gesagt haben, wenn du so sehr willst und deine Karriere darauf auslegst, nein, dann wählen wir dich gerade extra nicht. Hm. Und so stell dir einfach vor, du wärst ein Mitglied in der Academy. Warum setzt du wo ein Kreuz? Und letztlich ist es eine Geschichte, die da erzählt wird. Und so war es heuer. Und es ist schöner Zufall, dass auch wirklich ein toller Film gewonnen hat und nicht nur die tollste Geschichte.
Und ich glaube, das kannst du nicht wissen, aber ich meine, dass es diesen Film bei Sky schon zu sehen gibt. Und da muss man nicht mal zahlen dafür. Er ist irgendwo aufgepoppt. Eine Sache muss man natürlich schon noch sagen, bevor wir dann wirklich zum Tennis kommen. Aber es muss im Jahr 1999 gewesen sein, wo Cate Blanchett auch nominiert war für ihre Rolle als Elizabeth. Und gewonnen hat Gwyneth Paltrow für dieses nett anzusehende, aber im Grunde genommen absolut banale Shakespeare in Love. Und Cate Blanchett hat sich einen runtergespielt als Elizabeth. Also ich wäre ewig böse gewesen auf die Academy. Mittlerweile hat sie ja 2 Oscars. Aber da fand ich einfach die Banalität von Shakespeare in Love verglichen mit Elizabeth. Das fand ich Wahnsinn, dass Cate Blanchett da nicht gewonnen hat. Die ich übrigens liebe.
Also wenn ich war 1999 nicht in Hollywood.
Ja, hat es auch eine Kampagne gegeben wahrscheinlich.
Aber, und jetzt ist natürlich Shakespeare in Love war ein Harvey Weinstein-Movie.
Ja.
Soweit ich mich erinnere, und ich habe da ein bisschen recherchiert, die letzten Jahre schon und jetzt heuer wieder mit Brendan Fraser. Es war dann vor ein paar Jahren mit Sylvester Stallone, wo es irgendwie hieß, oh, schau mal, jetzt ist es soweit irgendwie. Und dann kommst du drauf, welche unfassbare Kampagnen da stattgefunden haben, gerade in den 90ern. Also damals, ich glaube Mitte der 90er, Ende der 90er, bestand die Academy aus 4.000 Leuten. Nagel mich jetzt nicht auf diese Zahl fest, mittlerweile sind es 10.000. Aber damals war es deutlich, deutlich weniger. Die haben erst in den vergangenen Jahren so mega erhöht. Und jetzt musst du dir einfach eines klar machen, von diesen 4.000, jeder stimmt ja schon mal für seinen Film. Also ob du jetzt Cinematographer bist, glaube ich, letztlich geht es darum, 2.000, 3.000 Leute von ihrer Stimme zu überzeugen. Und wenn dir dann klar ist, dass Oscar-Kampagnen 30, 40 Millionen kosten, dann kannst du dir vorstellen, welche Geschenke die Academy-Mitglieder da manchmal gekriegt haben, welche Partys da gefeiert wurden, wer da mit wem getroffen, wer sich da mit wem getroffen hat. Also stell dir mal vor, Harvey Weinstein steht vor dir und natürlich sagt er, ey, you're gonna vote for Shakespeare in Love, right? Also, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber wenn man sich mit Leuten unterhält, die dabei waren, politischer Wahlkampf ist Pipifax gegen das, was Hollywood-Produzenten in den 90ern unternommen haben, um ihre Filme, ihre Schauspieler zu Oscars zu verhelfen.
Was aber deswegen, die wenigsten, was aber die wenigsten also, wissen, Jürgen Schmieder hat selbst eine Kampagne gefahren. Es war im Spätsommer 2019 und zwar eine Kampagne zugunsten meines jetzigen Lieblingsspielers auf der ATP-Tour, Daniil Medvedev. Schmiedi war der Erste, der die absolute Geilheit von Medi erkannt hat. Und ich bin absolut, dann natürlich zu spät, aber ich sag's ja auch, ich bin aufgesprungen auf diesen Bandwagon. Ich feiere fast alles, was er macht. Bei manchen Sachen greife ich mir an den Kopf. Du bist jetzt in Indian Wells. Er hat am Dienstagabend, am Dienstagmittag deiner Zeit Alexander Zverev geschlagen. Keine Ahnung, ja, ob er heute gegen Davidovic Fokina gewinnt. Aber gibt's irgendwas? Hast du Kontakt A mit Medi gehabt in irgendeiner Art und Weise und B, ja, aber auch mit Zverev?
Mit beiden und die Liebe zu Medvedev wird immer größer. Ja. Weil du, wie du sagst, der macht auch Dinge, wo man sich an den Kopf fasst und so weiter. Gestern gegen Zverev, wo er sich über den Platz beschwert hat und wo du sagst, ich habe auf diesem Platz gestern gespielt. Also nicht im Stadion, sondern auf dem Trainingsplatz Nummer 5. Ja, okay. Konnten wir ein paar Bälle schlagen, weil es ist nicht mehr so viel los und das ist ja ein riesen Gelände. Ich glaube, die haben dreimal so viele Trainingsplätze wie in Flushing Meadows. Also das ist wirklich ein Riesending. Der Belag ist unfassbar langsam. Also wenn du dir anschaust, schau dir ein Alcaraz-Spiel an, wenn der auf dem Advantage Court mit Kick serviert, ja, wie dieser Ball abspringt, der nimmt jede Rotation Spin, nimmt dieser Ball auf und der bremst quasi ab. Also das ist im Grundschlag ist fast wie ein Stop, weil der bremst ab und springt hoch. Mhm. Das ist wirklich, das ist schwer zu beschreiben, wenn du es nicht erlebst. Aber ich glaube, jeder Hobbyspieler kennt so Plätze, wo du sagst, fuck. Das ist komplett anders. Und was ich an Medvedev so richtig toll finde, der beschwert sich, rastet quasi auf dem Platz völlig aus und so, what's this shit, this shouldn't be hardcore, I go to the toilet now and if I come back in 5 minutes, I don't care, give me 5 time violations, blah, 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 blah. Und dann sitzt er in der Pressekonferenz und analysiert sich selber. Und spricht halt dann drüber und sagt so, also, das war jetzt irgendwie doof, dass ich das gemacht habe, ich muss mich da bessern. Auf der anderen Seite, so ist es halt, da ist man dann frustriert und dann redet man so halb mit sich selber und halb mit dem Schiedsrichter und fragt den Journalist, ja, aber sollte man den Belag wirklich ändern? Da sagt er so, naja, ist ja mein Fehler, dass ich den nicht so mag. Also redet mal mit Cameron Norrie, der findet das eigentlich ganz super. Wenn jetzt irgendwie, wie viele Spieler spielen hier? 92? Naja, wenn jetzt 85 sagen würden, der Belag ist scheiße, aber ich bin jetzt irgendwie der Einzige, der das blöd findet, also muss ich ja damit umgehen. Und du sagst, irgendwann hätte ich halt 3 Tage eher hierher kommen müssen und mich einspielen müssen auf den Belag. Also, und dann hat ihn ein anderer Journalist gefragt, wie macht man das denn, sich zu bessern? Und er so, naja, schau mich doch mal an, als ich 17, 18 war, war ich noch viel wilder und dann habe ich mit einem Mentaltrainerin gearbeitet und schau mal, ich bin jetzt ein bisschen erwachsener geworden, ich hinterfrage mich, ich schaue, wann war ein Wutausbruch ganz gut, wann hat es mir gut getan, wann sollte ich es nicht tun und ich will ja dann am Ende auch irgendwie ein Vorbild sein und die Kinder sollen dann schon sehen, dass man da Emotionen zeigt, aber auch nicht zu viel und so. Gegen Ende meiner Karriere irgendwie sagt er dann, ist er dann perfekt und er ist jetzt nicht perfekt, er ist 25, 26 und man sitzt dann so da und sagt, es wäre so einfach als Sportler und gleichzeitig ist es so unfassbar schwer über sich selber zu reflektieren, weil der breitete gestern in 10 Minuten so sein komplettes Selbst aus und war dabei so klug und so selbstironisch und so, schau mal hier, ja, ich sitze jetzt nicht nur hier und sage, oh, das war doof, ich gelobe Besserung und das nächste Mal pfeffere ich wieder den Schläger irgendwo hin, was man beim Tennis sehr oft sieht, sondern der scheint wirklich über sich nachzudenken und der fordert einen so ein bisschen raus. Also da finde ich, okay, wenn der das kann, denke ich jetzt auch mal über mich nach. War gestern alles gut? Wie kann ich besser werden? Und das finde ich, das ist leider, jetzt werden wieder viele sagen, oh, der spielt so langweilig und so weiter. Ich finde auch nicht, dass der langweilig spielt. Nein. Ich finde, der ist ein spektakulärer Tennisspieler und Fanboy since 2018 eigentlich. Das ging schon irgendwie Ende 2018 los und dann, der hat noch nichts getan, wo ich sage, okay, jetzt will ich doch kein Fan mehr sein. Sondern der fügt immer hinzu.
Ja, das stimmt. Wir haben es letzte Woche auch schon angesprochen. Ich hätte mir von jemandem mit seiner Intelligenz halt irgendwie mal was Schlaues zu dem Krieg erwartet, aber wird seine Gründe haben, warum er nichts sagt. Du hast
genau deshalb
gesagt.
Doch. Ja, genau. Genau deshalb. Es ist, glaube ich, das Klügste. Für mich zum Beispiel, weil ich ja gerade so, wie gesagt, man denkt so ein bisschen über sich selber nach und so weiter, das Klügste, was Jürgen Schmieder zum Ukraine-Krieg sagen kann, ist nichts. Ja. Nichts, weil ich keine Ahnung habe. Jeden Atemzug, den ich dazu sage und jemand hören muss, was ich dazu sage, verhindert, dass die Leute hören, was kluge Leute dazu zu sagen haben und was wirklich passiert. Und warum sollte ein Tennisspieler, ja, der ist Russe, ja, das ist aber auch schon, glaube ich, die einzige Gemeinsamkeit, die dieser Mensch mit diesem Krieg hat. Also der lebt in Monte Carlo, der ist 35 Wochen im Jahr unterwegs und er ist Tennisspieler. Ab dem Zeitpunkt, wo er sich äußert, sagt die Hälfte der Leute, shut up and dribble, ja, oder shut up and play tennis. Ja. So, dann ist es doch seine Entscheidung zu sagen, Leute, wisst ihr, ich sag da gar nichts dazu. Und ich verkünd's noch nicht mal. This is not an airport. You don't have to announce your departure. Also man muss nicht immer sagen, ich möchte mich jetzt dazu nicht äußern. Man kann auch einfach mal nichts sagen, auch wenn man aus diesem Land kommt. Also das ist, du als Deutscher musst doch jetzt eine Meinung haben, was in Deutschland passiert. Fragen mich oft, ne? Sag, Leute, ich lebe seit 10 Jahren in L.A. Nein, ich habe nichts zu sagen, was in Deutschland gerade passiert. Hört den Leuten zu, die in Deutschland das erleben und es ist alles in Ordnung. Deswegen, Gegenfrage, was würdest du denn erwarten, dass Medvedev zu diesem Krieg sagt? Ganz ehrlich. Ja. Und welche Antwort, welche Aussage würde dich zufriedenstellen? Also, selbst wenn er sagen würde, no war.
Ja, das ist auch eine schwache.
Das ist ja völlig irre. Und dann sagt man so, ja, no war würde aber auch beinhalten, dass Ukraine aufgibt.
Genau.
Kapituliert. Auch das ist no war. Also, das ist ja so eine Schlinge-Antwort irgendwie. Deswegen überleg mal ganz ehrlich, welche Aussage von Medvedev würde dich zufriedenstellen? Und ich glaube, keine. Und deswegen sagt er nichts, weil er so klug ist.
Gut, dann lass uns schließen mit einem anderen Mann, den ich zumindest sehr unterhaltsam finde, nämlich Alexander Zverev, der ja auch in Pressekonferenzen immer besser wird. Ich meine, bist du der einzige deutschsprachige Journalist in der Welt im Moment?
Jetzt ja, das war Max Haupt von der DPA war da.
Ah, okay. Okay. Und welchen Eindruck hat Zverev vermittelt? Weil das war ja doch eine Niederlage, er hat es auf dem Schläger gehabt, dass es gewinnt.
Das ist, glaube ich, genau das. Der war unfassbar schlecht gelaunt. Also, ich glaube, die von der Laune her war das wäre 2016, 2017. Okay. Du kennst den
ja, danach. Ja, ja.
Also, ich war dann der Einzige, ich bin dann hin zu ihm und so, okay, shitty Ergebnis, aber sonst, weil man sagt ja schon, der hat jetzt gegen Medvedev wie viele Streaks?
17
Spiele hintereinander ja, genau, nicht verloren. Und hat er auch vorher gesagt. Also irgendwie, okay, Medvedev 17 Spiele oder 16 damals hintereinander gewonnen, das ist ein Test. und wo du sagst, okay, schau mal, das war ein richtig geiles Match, 3 Stunden, 16 Minuten, ihr habt es euch wirklich gut gegeben, das war toll anzuschauen. Und ich fand es aber gut, dass Zverev danach da sitzt und sagt, fuck, also wie soll es mir denn gehen, du Vollidiot? Also das, so sah der mich an und irgendwann denkt man so, deswegen sage ich auch mal über sich selber nachdenken, klar, der hat gerade 3 Stunden, 16 Minuten gespielt und hätte dieses Spiel gewinnen müssen. In ein paar Situationen, wo du sagst, 10 Breakbälle im zweiten Satz, du hast den angeschlagenen Medvedev, der war ja nicht verletzt, aber wie gesagt, das ist immer, wenn jemand angeschlagen ist, dann kommt Adrenalin, dann spielt er mit so einer Verzweiflung. Aber ich dachte, im dritten Satz, als er dieses Rebreak zum 5-5 schafft, sagt man so, okay, jetzt passiert irgendwie was. Wow, he could be back. Und dann verliert er das nächste Aufschlagspiel mit Doppelfehler. Und dann sagst du so, oh mein Gott, das hat jetzt nichts mit Verletzung zu tun, das hat nichts mit Comeback zu tun, sondern da fällt er in diesen verkrampften Zverev, der einen Doppelfehler macht in solchen Situationen. Und deshalb war der zu Recht richtig, richtig sauer über diese Niederlage und ich verstehe es.
Ja, kann man natürlich nachvollziehen, aber man kann es nachvollziehen, absolut. Ich meine, stell mal vor, wie wir angefressen werden, wo wir wirklich, wenn wir das Gefühl gehabt hätten, wir sind so nah dran. Du warst ja nah dran am Spitzensport mal.
Nah dran heißt halt für ihn auch, erstens das Selbstbewusstsein dir holen, dass du den schlägst, der gerade 16 Spiele gewonnen hat. Und es führt natürlich auch dazu, dass du noch eine Session heute gekriegt hättest.
Gegen Davidovic.
Wenn du den schlägst, bist du vielleicht im Halbfinale und dann kommt so ein Comeback ins Spiel, wo du sagst, du brauchst diese Matches, du brauchst so ein Selbstbewusstsein. Und wenn du dann nicht ins Hotel gehst und sagst, okay, ich habe hier Medvedev geschlagen, sondern du fährst heim und sagst, fuck, ich habe gegen, der hat sich über den Belag beschwert, der war angeschlagen, der war schlagbar und ich habe es trotzdem verloren und zwar nicht, weil ich jetzt körperlich nicht fit wäre, sondern wegen ein paar anderer Dinge und dann, glaube ich, denkst du über dich nach und das, glaube ich, frisst den gerade an, dass er sagt, ich habe jetzt nicht verloren, weil mein Knöchel wehgetan hat, ich habe nicht verloren, weil ich Mitte des dritten Satzes gemerkt habe, okay, ich bin noch nicht so fit, sondern ich habe aus anderen Gründen verloren und ich glaube, das tut ihm weh.
You heard it here first. Jürgen Schmieder in Indian Wells. Das war's. Die Big Show 601. Besucht, wenn ihr in den USA seid, auf jeden Fall die Cheesecake Factory. Nehmt eure Familie mit. Lasst euch das Restessen einpacken. Es reicht noch für die nächsten Tage, was wir hier alles gelernt haben, alleine im letzten Segment. Nächste Woche hören wir uns wieder in der Big Show. Davor gibt's auch noch die Dailies.